Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royal. Und damit willkommen zur Kill Royal Mogelpackung. Oder wie man im Business-Sprech sagt, looking outside the box. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass wir uns nur adligen Menschen widmen. Denn in den nächsten beiden Folgen geht es zwar um einen King, aber kein gekröntes Haupt. Wir sehen uns Leben und Wirken von Martin Luther King Jr. genauer an, ebenso wie seinen tragischen Tod und die Folgen. Denn MLK hat nicht nur den King im Namen, er war auch einer. Auf seine Art. Und es ist wichtig, seine Geschichte zu kennen. Heute mehr denn je. Denn sie lehrt uns, zu welchen Gräueltaten auch unsere moderne Gesellschaft immer noch imstande ist. Da hat sich manchmal doch noch nicht so viel getan zwischen den Tudors und jetzt. Vor allem nicht, wenn es um Rassismus geht. Legen wir los. Martin Luther King Jr. wird am 15. Januar 1929 in Atlanta in Georgia geboren. Georgia, das sind die ganz klassischen Südstaaten der USA. Georgia grenzt direkt an den Norden von Florida. Das bedeutet, in diesem Bundesstaat ist es ziemlich heiß. Es gibt viel Sumpfgebiet, aber auch viel Landwirtschaft und die Vegetation ist prächtig. Ich habe ein paar Bücher übersetzt, die in Atlanta spielen und ich kenne jetzt so viel Pflanzen und Baumsorten mehr. Natürlich gibt es auch ein paar Städte. Und Atlanta ist nicht nur die größte im Staat, sondern auch die Hauptstadt von Georgia. Dem Peach State, wie man sagt, dem Pfirsichstaat. Denn der Pfirsich ist dort eine Attraktion. Überall gibt's alles mit Pfirsich. An jeder Tankstelle steht eine riesige Produktpalette Pfirsich-Merchandise bereit. Das ist ein bisschen so wie Sanddornprodukte an der Ostsee oder das Zeug von Karls Erdbeerhof. In diese Umgebung jedenfalls wird der kleine Martin Luther King geboren. Der aber zuerst noch ganz anders heißt.
Ja, er hieß ja nicht immer Martin Luther King, sondern Michael King, genau wie sein Vater auch. Und sein Vater war Baptistenpfarrer in Atlanta und hat im Zusammenhang mit seinem Beruf dann auch mal eine Reise gemacht, eine Europareise. Da war ein Baptistenkongress und da ist er auch nach Deutschland gekommen. Genau weiß man sich, aber ziemlich sicher ist, dass die Delegation, der angehörte, dann auch eine Reise durch Deutschland gemacht hat auf den Spuren von Martin Luther, dem Reformator. Und anscheinend hat er ihm so imponiert, dass er beschlossen hat, sich auch nach dem zu benennen. Also Martin Luther King Senior. Und dann hat er eben seinen Sohn Martin Luther King Junior genannt. Das ist für amerikanische Verhältnisse jetzt ein bisschen ungewöhnlich, nach einem deutschen Reformator den zu benennen. Und ich glaube, die wenigsten in Amerika wussten nicht, wie dieser Name zustande kam. Aber so war es. Und Freunde haben ihn immer Michael genannt, aber in der Öffentlichkeit war er dann Martin Luther King Jr.
Das ist Alois Prinz. Prinz ist Schriftsteller und hat vor allem schon viele Biografien geschrieben, vor allem für Jugendliche. Dabei sind die Menschen, über deren Leben er schreibt, extrem unterschiedlich. Ulrike Meinhof, Hermann Hesse, Franz Kafka oder der Apostel Paulus, um nur einige zu nennen. Und eben auch eine über Martin Luther King Jr., die erst vor 2 Jahren veröffentlicht wurde. Er ist also noch ganz im Thema und kann uns sicher auch erzählen, wie die Beziehung zwischen Martin Luther King Jr. und seinem Vater Martin Luther King Senior so war.
Nicht ganz einfaches Verhältnis, denn Martin Luther King Senior war ein sehr patriarchalischer Mensch. Also er kam wirklich aus sehr ärmlichen Verhältnissen, hat sich hocharbeitet, hat eine kleine theologische Ausbildung gemacht und hatte dann, wenn man so sagen kann, das Glück, die Tochter eines angesehenen Pfarrers zu heiraten, dessen Stelle er dann später selbst eingenommen hat. Also er hat sich dann hochgedient und hochgearbeitet und war dann in Atlanta ein sehr einflussreicher Baptistenpfarrer. Und hat natürlich auch erwartet, dass seine zwei Söhne, Alfred und Michael, dass die dann in seine Fußstapfen treten, was sehr schwierig war, weil der Druck muss sehr groß gewesen sein. Und die haben sich anfangs dem entzogen. Und Martin Luther King Jr. hat sich immer offen gehalten, was er werden möchte. Er hat dann auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Jurist oder Arzt zu werden. Aber ich glaube, im Hinterkopf hat er immer schon gehabt, dass er dann doch eine kirchliche Laufbahn macht, weil diese Gemeinde, die Baptistengemeinde dort, die hat ihn doch sehr stark geprägt. Und die Auseinandersetzungen mit seinem Vater waren immer zwar auch sehr heftig, muss man sagen, aber er hat später auch einen Text geschrieben über seine Erziehung und da hat er seinen Vater sehr gelobt und sehr anerkannt, ihn als Real Father genannt, weil er sich eben auch für die Familie so gekümmert hat und auch sehr Anteil genommen hat an der Entwicklung seines Sohnes.
Klingt nach einer ziemlich klassischen Vater-Sohn-Beziehung. Tough Love, wie man das gerne im Englischen nennt. Wenn man mal einen Schritt zurück macht, dann ist es eigentlich krass. Das muss man sich vielleicht an dieser Stelle mal vergegenwärtigen. Martin Luther Kings Opa, mütterlicherseits, der war noch das Kind von Sklaven. Und wenn man über Sklaverei redet, dann scheint die immer so weit weg, in längst vergangenen Zeiten stattgefunden zu haben. Aber MLK kennt das fast noch aus erster Hand. Wie muss sich das anfühlen, wenn man sagen kann, ja, meine Urgroßeltern, die wurden verkauft. Aber es war eben die Realität. Schlimmer noch, sogar heute gibt es noch Sklaverei. Arbeitskräfte, die ihrer Rechte beraubt und verkauft werden. Im Kakaoanbau zum Beispiel. Ich kann nur dringend raten, bei Schokolade mindestens auf das Fairtrade-Siegel zu achten. Und Scheiß. Oder wie wäre es mit Zwangsprostitution? Die übrigens nichts mit der freiwilligen und natürlich völlig legitimen Sexwork zu tun hat. Es gilt der alte Satz, nur weil man etwas nicht jeden Tag sieht, bedeutet das nicht, dass es das nicht mehr gibt. Aber zoomen wir mal wieder zurück ins Amerika der 40er und 50er Jahre, zurück zu Martin Luther King. Die Familie, in der Martin aufwächst, ist nicht unbedingt schlecht gestellt. Merkt man auch am Vater, der für einen einzelnen Baptistenkongress quer durch Europa und dann sogar nach Deutschland gereist ist. Wohlgemerkt ein schwarzer Geistlicher im Deutschland der 30er Jahre. Die Ecke in Atlanta, in der die Kings wohnen, ist die, in der die Wohlhabenden leben. Im sogenannten Sweet Auburn. Aber eben nur die schwarzen Wohlhabenden. Denn in dieser Realität wächst Martin auf. Knallharte Segregation. Die strenge Trennung weißen und schwarzen Lebens in den USA. In den Südstaaten herrschen damals die sogenannten Jim Crow Laws. Das ist ein Bündel an Gesetzen und Regelungen, übrigens eingeführt von Demokraten, die nichts anderes zum Ziel haben, als schwarzes Leben zu unterdrücken. Nach dem vermeintlichen Ende der Sklaverei will die weiße Gesellschaft sich da anscheinend irgendwie absichern, dass am Ende doch alles überwiegend so bleibt, wie es war. Diese Gesetze sehen nicht nur in Atlanta eine strikte Rassentrennung vor. Schulen, öffentlicher Nahverkehr, öffentliche Einrichtungen, überall wird separiert nach Schwarz und Weiß. Selbst in Restaurants darf nicht jeder sitzen, wo er will. Und schon gar nicht im Bus. Aber dazu kommen wir gleich. Auch Martin, Sohn eines angesehenen Pastors, darf als schwarzes Kind keinen öffentlichen Park besuchen. In die meisten Läden kann er nicht rein. Und es gibt nur ein oder zwei Kinos für Schwarze, in denen die Blockbuster, wenn überhaupt, erst mit 2 oder 3 Jahren Verspätung anlaufen. Sein bester Freund aus der Vorschule ist ein weißer Junge. Als sie auf die Grundschule kommen, müssen sie sich trennen. Martin kommt auf eine Schule für Schwarze, sein Freund auf eine für weiße Kinder. Doch damit nicht genug. Der Vater des Jungen erlaubt von da an auch nicht mehr, dass die beiden miteinander spielen. Im Alter von 14 nimmt Martin als Schüler der Highschool an einem Rhetorikwettbewerb teil, im 220 Kilometer entfernten Dublin, Georgia. Seine Lehrerin begleitet ihn. Sie fahren mit dem Bus. Und auch da herrscht, wie vorher schon gesagt, strikte Rassentrennung. Die Weißen sitzen vorne, die Schwarzen auf den hinteren Plätzen. Und wenn die vorderen Plätze voll sind, müssen die Schwarzen den Weißen auch hinten Platz machen. Die beiden kommen also beim Wettbewerb in Dublin an und Martins Redethema lautet The Negro and the Constitution. Schon da fordert er eine Abschaffung der Jim Crow-Gesetze und argumentiert gegen die Ungerechtigkeit des Systems. Und er gewinnt den Wettbewerb. Als er am Abend mit seiner Lehrerin zurück nach Atlanta fährt, passiert es dann. An einer Station steigen ein paar weiße Fahrgäste ein. Der Busfahrer fordert Martin und seine Lehrerin schroff auf, ihre Plätze für die Weißen frei zu machen. Martin will noch protestieren, aber seine Lehrerin ermahnt ihn zum Gehorsam. Die restlichen 150 Kilometer müssen die beiden im Gang des Busses stehen. Martin Luther King erinnert sich gut, dass er noch nie in seinem Leben so wütend gewesen ist. Seine Sommer verbringt Martin mit Jobben. Mit Jobs, die Schwarze eben machen dürfen. Baumwolle pflücken oder Tabak. Als er auf einem Baumwollfeld neben Weißen arbeitet, sieht er, dass diese ökonomische Ungerechtigkeit auch die Weißen treffen kann. Bei einem dieser Jobs fasst er dann einen Entschluss. Und von dem erzählt er seiner Mutter am Telefon.
Da kam dann ein Anruf an seine Mutter und er hat ihr mitgeteilt, dass er sich dazu entschlossen hätte, doch auch Pfarrer zu werden. Und es war schon ungewöhnlich, dass es dann so plötzlich kam. Irgendwas muss da vorgefallen sein in ihm. Aber wenn man dann auch sieht, wie er sich entwickelt hat, was er studiert hat, er hat dann Theologie studiert, hat eine akademische Laufbahn gemacht und ist gleichzeitig dann doch immer auch diesen Gemeinden treu geblieben, dann hat man schon gesehen, dass sich da etwas anbahnt. Aber anscheinend muss es dann irgendein Erlebnis gewesen sein, das ihn dann zu dem festen Entschluss gebracht hat, auch Baptistenpfarrer zu werden.
Martin Luther King hat mal gesagt, My father is a preacher, my grandfather was a preacher, my great-grandfather was a preacher, my only brother is a preacher, my daddy's brother is a preacher. So I didn't have much choice. Martin überspringt die 9. und die 12. Klasse und findet sich dadurch auf einmal in der Situation wieder, schon im Alter von 15 ans College zu kommen. Aber das ist ganz in seinem Sinne, denn er ist gekommen, um zu lernen. Der freie Geist des Wissens und der Wissenschaften ist allgegenwärtig im Morehouse, dem schwarzen College in Atlanta. Hier erlebt er Lehrkräfte, die diskutieren, Dozenten, die ihre StudentInnen zum eigenständigen Denken erziehen, die auf Augenhöhe debattieren. Und er liest Texte und Bücher, die er noch nie zuvor gelesen hat. Vor allem Henry David Thoreau hat es ihm angetan.
Dies ist die Geschichte von Henry David Thoreau und seiner Erfindung des zivilen Ungehorsams.
Ruhe, Ruhe bitte! Angeklagter Henry David Thoreau. Ihm wird vorgeworfen, eine erhebliche Steuerschuld beim Staat Massachusetts mutwillig nicht begleichen zu wollen.
Jawohl, Euer Ehren, das ist korrekt.
Herr Thoreau, ich bin über Ihre Einkommenssituation im Bilde. Ich bitte Sie, wenn Sie den Beitrag zahlen, können wir hier alle sofort Feierabend machen. In der Gerichtskantine soll es heute einen köstlichen Auflauf geben.
Ich habe mitnichten vor, mich diesem Urteil zu beugen, Euer Ehren. Denn ich sehe es als meine Pflicht, mich als Bürger zu verwehren, einen sinnlosen Krieg und die damit einhergehende Sklaverei finanziell zu unterstützen. Ich verweigere mich dieser Form von Politik.
Aber dann muss ich Sie einsperren, mein lieber Herr Thoreau.
Dann soll das so sein.
Ist dies Ihr letztes Wort? Bitte denken Sie auch an den Papierkram, den das für mich macht. Bis ich damit fertig bin, ist vom Auflauf nichts mehr übrig.
Ich habe mit Ihrem Auflauf nichts zu schaffen, Euer Ehren. Ich werde mich lieber hoch erhobenen Hauptes verhaften lassen, als solch unmoralische Entscheidungen mit meinem Geld zu unterstützen.
Na gut, ich kann auch anders. Kein Auflauf für mich, keine Freiheit für dich. Abführen!
Jedoch am nächsten Morgen?
So, Freundchen, jetzt mal aufstehen hier. So, aufgestanden, ihr wird nicht gepennt, na wird's bald.
Was ist los?
Jemand hat deine Schulden bezahlt, also raus hier, wir sind ja kein Hotel.
Wie gezahlt?
Nein. Wer? Was? Warum?
Sieht aus wie ein Lexikon? Raus, ja, ich gesagt. Wir müssen ja einmal feucht durchwischen für das nächste Früchtchen. Na los, hopp, 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 hopp.
Und so dauerte Henry David Thoreaus ziviler Ungehorsam nur eine Nacht. Ende.
Nun, das war die Kurzform, aber so in etwa dürfte das abgelaufen sein. Thoreau hat dann auch unter anderem den Essay über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat verfasst, der bis heute als Standardwerk des friedlichen Protests gilt. Mit so schallenden Sätzen wie:
Wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz. Mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das in einem 15-Jährigen etwas zum Klingen bringt, in jemand, der sich so intensiv mit der Ungerechtigkeit der Welt auseinandersetzt. Diese Idee des zivilen Ungehorsams deckt sich auch mit den Werten und dem Mindset, das Martin von zu Hause mitbekommt. Sein Vater ermahnt ihn immer, dass es seine Pflicht als Christ sei, den weißen Mann nicht zu hassen, sondern sogar zu lieben. Das bedeutet aber nicht, dass er sich dem System einfach so fügen soll. Im Gegenteil. Nachdem sein Vater und er einmal beim Schuhkauf aufgefordert werden, doch bitte auf den schlechteren Warteplätzen zu sitzen, die für die schwarze Kundschaft vorgesehen wären, verlässt Vater King wütend das Geschäft mit seinem Sohn an der Hand und sagt: Es ist mir egal, wie lange ich mit diesem System leben muss, aber ich werde es niemals akzeptieren. Zu der Zeit tobt es in Martin. Christliche Werte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber auch die Ungerechtigkeit nicht kampflos hinnehmen. Und dann die Begegnung mit dem Werk Thoreau. Die Zeit am College inspiriert Martin sehr. Er setzt sich mit der Problematik der Rassentrennung genau auseinander und liest von Gandhi und seinem gewaltfreien Widerstand. Das College schließt Martin im Alter von 19 mit einem Bachelor of Arts in Soziologie ab. Mit 19... Da habe ich mich gerade mal an der Uni eingeschrieben. Da sein Wissensdurst, auch was Religion angeht, noch lange nicht gestillt ist, geht er ans Crozer-Seminar in Pennsylvania, um dort Theologie zu studieren. Und dort ist Martin kaum mehr zu stoppen und saugt alles an Texten auf. Plato, Aristoteles, Rousseau, Hobbes, Bentham, Mills, Locke, die klassischen Philosophen. Immer auf der Suche nach einer Antwort, nach einer Lösung, nach einer Idee, wie man es besser machen kann mit der Gesellschaft. Nach 3 Jahren schließt er das Seminar mit einem Bachelor of Divinity in Theologie ab und geht an die Universität in Boston, um dort Philosophie und Theologie weiter zu studieren. Auch in Boston läuft es ganz gut. Martin entwickelt eine starke Haltung, er wird eine Art Positivist. Aber das ist nicht alles. Hat er in Pennsylvania noch gar keine Zeit gehabt, um irgendetwas anderes zu tun, als zu lesen und zu studieren, wie er in einem Brief an seine Mutter schrieb, scheint das in Boston schon ganz anders zu laufen. Über eine gemeinsame Freundin lernt er Coretta kennen und ist hin und weg. Coretta studiert klassischen Gesang in Boston, doch Martin ist ganz begeistert, als er feststellt, dass man mit ihr nicht nur über Musik, sondern auch über sozialpolitische Themen diskutieren kann. Sie ist, wie er, Mitglied diverser studentischer Aktivistengruppen. Kein Wunder, sie verlieben sich, werden ein Paar und verlieren keine Zeit. Am 18.06.1953 heiraten sie. Martin Luther King hat Coretta stets als seinen Anker bezeichnet, seinen Ruhepol. Sie hält ihm den Rücken frei und verzichtet für Ehe und Familie auf eine eigene Gesangskarriere. Vielleicht ahnt sie ja schon früh, dass hier Martin für Höheres bestimmt ist. Und bald wird sich auch zeigen, wofür genau. überrascht vermutlich niemanden, aber natürlich macht Martin Luther King in Boston seinen Doktor in Philosophie. Und dann beginnt sofort das wahre Leben. Er geht als Pastor nach Montgomery in Alabama. Die Entscheidung macht er sich aber nicht gerade leicht. Martin hat verschiedene Angebote auf dem Tisch, von Universitäten im Norden beispielsweise, die ihn als Dozent gewinnen wollen. Aber eben auch als Pastor in Montgomery, Alabama. Coretta und er diskutieren mehrere Nächte lang. Sollen sie wirklich wieder in den Süden? Dahin, wo die Segregation regiert, wo sie es als Schwarze erheblich schwerer haben als im Norden? Am Ende der tagelangen Diskussion entscheiden sie sich für den schweren Weg. Sie gehen zurück in den Süden. Zurück in die Heimat. Sie sind es ihren Wurzeln schuldig, es dort zu versuchen. Dort etwas zu verändern, wo sie wirklich gebraucht werden. Und so landen sie in Montgomery, Alabama. Ein Ort, der kurz darauf in die weltweiten Schlagzeilen gerät. Warum? Wegen einer Frau. Einer Frau, die einfach keinen Bock mehr hat.
Ja, das ist etwas, was man heute meint. Man müsste es gar nicht mehr erwähnen, aber heute, wenn ich in Schulen komme...
Oh nein, da würden Sie sich täuschen.
Ja, da habe ich mich getäuscht. Ich dachte, das hängt Ihnen schon zum Hals heraus und jeder, wenn der Rosa Parks hört, sagt, oh Gott, nicht noch. Aber es ist nicht so, die kennen das einfach nicht mehr. Gut, ich kann es Ihnen auch nicht vorwerfen, aber es war ein Ereignis, das nicht das erste Mal war. Es gab auch vorher schon ähnliche Ereignisse, dass schwarze Frauen oder Männer verhaftet wurden, weil sie sich in den Bussen in die falschen Plätze gesetzt haben. Und in dem Fall war das der berühmte Tropfen, der das was zum Überlaufen gebracht hat, denn es waren vorher schon Ereignisse, Emmett Till zum Beispiel, das ist ein Jugendlicher, der von weißen Rassisten ganz brutal ermordet worden ist. Also es hat sich da etwas zugespitzt und dieses Ereignis am 1.12.1955, als die Rosa Parks, die eigentlich eine ganz freundliche und zurückhaltende Frau war, sich auf einen Sitz gesetzt hat, der eigentlich für Schwarze erlaubt war. Aber wenn die weißen Plätze damals schon besetzt waren und es ein weißer Frau oder ein weißer Mann einstieg in den Bus, dann musste eben auch diese Reihe freigemacht werden und sie ist einfach sitzen geblieben. Hat sich dann nicht mehr bewegt und der Busfahrer hat die Polizei geholt, sie wurde verhaftet. Und dann hat man in dieser Negro Community in Montgomery dann beschlossen, so jetzt ist Schluss, jetzt machen wir etwas, wir werden einen Tag streiken. Und der gute Martin Luther King, der damals 26, 27 Jahre alt war, der Pfarrer dort in der Gemeinde, der wusste eigentlich gar nicht, was er da eigentlich machen soll. Er hat seine Kirche zur Verfügung gestellt für eine Versammlung, aber ehe er sich's versah, war er plötzlich gewählt zum Vorsitzenden der Montgomery Improvement Association, also eine Vereinigung, die diesen Streik organisieren wollte. Und dann plötzlich war er der Kopf dieser Bewegung und musste dann eine Ansprache halten. Wenn man weiß, wie Martin Luther King gesprochen hat und welche Begabung er rhetorisch war, dann verwundert es nicht, dass er mit dieser Ansprache, seiner ersten Ansprache, dann plötzlich die Stimme und das Gesicht der Bewegung war. Aber das ist mehr oder weniger über ihn gekommen. Also er hat es nicht gesucht, aber es war der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt.
MLK hat nun seine erste große Gelegenheit, all das Wissen, das er sich angeeignet hat, auszuprobieren. In der Praxis, ganz in echt. Gewaltfreier Widerstand. Und der Plan lautet Boykott. Genauer gesagt, Busboykott. Martin Luther King ruft dazu auf, nicht mehr mit dem Bus zu fahren, bis die Betreiber nicht für respektvolle Behandlung, gleiches Recht für alle Fahrgäste einstehen und außerdem auch schwarze Busfahrer einstellen. Letztlich fordert er damit sogar Aufhebung der Segregation. Das will sich die Bezirksregierung von Montgomery auf gar keinen Fall bieten lassen und geht 0,0 auf die Forderungen ein. Die schwarze Community organisiert Carpools, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren und nicht auf den Bus angewiesen zu sein. Und sie hält durch, über ein Jahr lang. Auch schwarze Taxifahrer solidarisieren sich und fahren Boykotteure für nur 10 Cent durch die Gegend. Die Polizei wiederum kann das unterbinden, indem sie den Taxifahrpreis auf ein 45 Cent Minimum anhebt. Woraufhin sich wieder eine Art Guerilla-Taxi-Service bildet, der feste, selbst ausgedachte Haltestellen anfährt. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
Das war eine wirklich organisatorische Leistung, weil vorgesehen war ja, dass es nur ein Tag ist. Und dann hat man es auch mal entschlossen, den weiterzuführen. Die Stadtverwaltung hat immer wieder Tricks gefunden, um den Streik zu brechen, aber die haben durchgehalten und das Entscheidende war dann, dass ein Beschluss des obersten Gerichts, also eine höhere Instanz war es, die dann beschlossen hat, dass diese Rassentrennung in den Bussen gesetzeswidrig ist. Und so kam es dann dazu, dass dann die Busse in Montgomery die Rassentrennung aufgehoben wurden. Und das war der Startschuss für die Karriere von Martin Luther King Jr.
Nach einem ganzen Jahr Boykott dann endlich dieses Urteil. Am ersten Tag danach fährt Martin Luther King Jr. stolz im Linienbus mit freier Platzwahl. King wird durch den Streik, durch seine Reden und Durchhalteparolen zum Gesicht einer ganzen Bewegung. 1957 ist er auf dem Cover vom Time Magazine. Auf dem Bild hat er den Blick nach links in die Ferne gerichtet. Darunter steht Montgomery, Alabamas Reverend Martin Luther King. Jetzt ist er eine Galionsfigur, reist umher, hält Reden, zieht natürlich auch den Hass der offen operierenden Rassisten auf sich. Zweimal gibt es Bombenattentate auf sein Haus in Montgomery. Dieses Leben rast. Und Martin will und kann sich dem nicht verwehren. Er wird gebraucht. Sein Wort, seine Ideen werden gebraucht. Nicht nur in Montgomery, überall auf der Welt. Und deswegen entscheidet er, dass er seine Pastorenstelle in Montgomery letztlich aufgeben muss. Er ist viel zu wenig vor Ort, um sie noch gewissenhaft ausführen zu können. Und so zieht die Familie King zurück an den Ort, an dem alles begann. Nach Atlanta, Georgia, wo Martin Luther King Jr. eine Art Assistent für Martin Luther King Senior wird.
Es ist einfach so, dass er die Arbeit für die Bürgerrechtsbewegung immer mehr in Anspruch genommen hat. Also er konnte gar nicht mehr für seine Gemeinde so da sein, wie er wollte. Und hat dann entschlossen, auch um seiner Gemeinde einen Neuanfang mit einem anderen Pfarrer zu ermöglichen, umzuziehen nach Atlanta, in seine Geburtsstadt. Dort hat er dann ein Büro eingerichtet und das hat sich dann, hat er sich nur noch um seine Aufgabe als Vorsitzender der Southern Christian Leadership Conference dann auch gekümmert. Und nebenbei hat er ein bisschen, er war ja noch immer Pfarrer, Pfarrer wird man und ist man gerade am Testen auch geweiht, dann ist man sein Leben lang. Und um ein kleines Einkommen zu haben, hat er dann bei seinem Vater gearbeitet und hat ihm etwas entlastet in seiner Arbeit.
Jetzt gibt's ja eigentlich nur noch ein Problem. Das FBI.
Hallo, 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 sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier spricht Agent Porter, FBI Division Podcast Germany. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir den Podcast an dieser Stelle unterbrechen müssen.
Bitte was?
Ja, tut mir auch sehr leid, aber wir müssen auch auf das Image unserer Behörde achten. Und da dieses Kapitel dem Ansehen des FBIs nicht gerade dienlich ist, müssen wir Sie bitten, weiterzugehen. Bitte hören Sie an dieser Stelle etwas anderes. Haben Sie schon die neue Folge Fest und Flauschig gehört? Oder eine alte Folge Dunkle Heimat? Wie sieht es aus mit Hört, Hört? Oder die Nils Bockelberg-Erfahrung? Sie können gleich dranbleiben, wir leiten Sie einfach weiter.
Nix da, wir bleiben hier und erzählen die Geschichte fertig. Das wäre ja noch schöner, du Imperialist.
Okay, okay, wie Sie wollen, Herr Bernie. Liebe Zuhörer, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu hören. Ich wiederhole, nichts zu hören, gar nichts. Glauben Sie nicht, was Ihnen gesagt wird. Nichts, nichts. Glauben Sie einfach nichts von dem, was Sie hier hören.
Wow, Agent Porter. Na gut, dann schauen wir uns dieses unrühmliche Kapitel mal genauer an.
Ja, das FBI hat natürlich seine Aufgabe darin gesehen, das Land zu stabilisieren und den Status quo aufrechtzuerhalten, so wie es eben auch war. Dazu sagen muss man natürlich, dass wir in einer Zeit sind, in der die Kommunistenhass noch nicht weit zurück lag oder immer noch auch sehr aktuell war. Und nicht von ungefähr wurde dann Martin Luther King immer als Kommunist beschimpft, weil das war das Allerschlimmste, was man in Amerika an Vorwürfen hat auf sich gerichtet sehen. Und da war von vornherein er auf der Liste des FBI als einer, der die Ordnung der Gesellschaft, wie es eben war, die man für friedlich und gerecht gehalten hat, gefährdet. Und natürlich war für Martin Luther King das eine ungerechte Gesellschaft und die wollte er auch ändern. Und von daher wurden sehr früh Akten über ihn angelegt. Und es hat sich dann immer mehr gesteigert bis dahin, dass man eben auch die Zimmer, in denen er dann gewohnt hat, in Hotels dann verwanzt hat. Er wurde abgehört, er wurde ständig überwacht. Es wurden immer wieder Dokumente über ihn angelegt, mit der Absicht, ihn zu diskreditieren, seinen Ruf zu schädigen. Hinzu kommt, dass in der Leiter FBI Edgar Hoover, das ist eine Sache, da habe ich mich sehr lange damit beschäftigt. Also ich glaube, das war sein persönlicher Feind. Und da muss man ein bisschen auch die Psyche dieses Edgar Hoover auch berücksichtigen. Also es gibt meiner Ansicht nach keinen Zweifel, dass er sicher auch ein Rassist war. Und was noch alles mitgespielt hat, weiß man nicht genau. Das heißt ja auch, dass er homosexuell war. Und da möchte man auch jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber vielleicht erklärt es an, warum er nicht nur interessiert war, Martin Luther King als Troublemaker Number One zu verfolgen, also als Unruhestifter Nummer Eins, sondern auch den größten Lügner und einen moralisch verkommenen Menschen bezeichnet hat. Also der hat alles, was man an Vorwürfen einem Menschen nachsagen kann, hat der dann auf ihn geworfen. Das hängt sicher mit persönlichen Gründen von diesem Hoover zusammen, aber auch natürlich mit der Atmosphäre in Amerika. Ausschlaggebend war sicher dann, dass Martin Luther King sich später gegen den Vietnamkrieg auch gewandt hat. Und das war etwas, was ihn damals sehr in die Ecke gestellt hat und auch die Verbindung zum Präsidenten dann auch immer schlechter wurde. Aber insgesamt kann man sagen, das FBI hat mit allen Mitteln versucht, ihm zu schaden. Das ist mal ganz klar. Und vor allen Dingen liegt es an der Person dieses Edgar Hoover. Das war ein persönlicher Krieg, den er geführt hat, muss man so sagen.
Es ist doch wirklich erstaunlich, bei all den Geschehnissen, bei all dem Druck, der da auf MLK lastet und dem er permanent ausgesetzt ist, dass er da so cool bleiben kann. Mit dem FBI im Nacken und Brandbomben von Rassisten im Vorgarten. Dass er da so gefestigt bleibt in seinem Glauben an den friedlichen Protest.
Es ist für mich auch ein kleines Wunder gewesen, dass bei seinem ersten Auftritt, als er in der Kirche in Montgomery sprach, er die Leute darauf eingeschworen hat, auf Gewalt zu verzichten. Das ist natürlich sein Hintergrund als Pfarrer und seine Überzeugung immer schon gewesen. Aber die Leute haben da mitgezogen. Und ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die Baptistengemeinden im Süden doch weit verbreitet waren. Und dieser kirchliche Einfluss, diese religiöse Stimmung schon von vornherein da war. Also es war schon ein Boden bereitet für diese Ansicht. Aber dass die Leute dann mitgezogen haben und ihm gefolgt sind auf diesem Weg der Gewaltlosigkeit, das muss man schon als kleines Wunder betrachten. Später, als er dann im Norden war, wo die Kirchen nicht diesen Einfluss hatten, war es viel schwieriger für ihn, weil da waren Leute wie Malcolm X, die dann mit Gewalt auch vorgehen wollten. Da war es sehr viel schwieriger für ihn, diese Gewaltlosigkeit zu predigen. Aber trotzdem, bei den großen Veranstaltungen, auch in Washington dann, dass die gewaltlos vonstatten gingen und es nicht zu Zwischenfällen kam, das muss man sagen, das ist wirklich ein Wunder.
Kompromissloser Gewaltverzicht. Das ist vielleicht das Erstaunlichste an MLKs Weg. In so vielen Situationen, in denen er sich befand, ballt man schon beim Lesen die Faust in der Tasche. Weiter in der Storyline. Nachdem Martin einige Scharmützel mit den Behörden sogar im Knast ausgesessen hat und einen erfolglosen Protest in Albany begleitet hat, überlegt er, woran die Erfolglosigkeit gelegen haben könnte. Er geht nach Birmingham in Alabama, wo er ein Exempel statuieren will. Er versucht, die dortige Segregation durch systematischen Protest zu beenden. Er und seine Mitstreiter besetzen kleine Imbissecken in von Weißen betriebenen Kaufhäusern und gehen dort in den Sitzstreik. Außerdem sollen auch die Kaufhäuser selbst boykottiert werden. In kleinen Trainingsgruppen bereitet er mit seinen Leuten 250 Freiwillige auf den friedlichen Widerstand vor. Die Sitzstreiks verfehlen ihre Wirkung nicht. Schnell machen sie die Runde und jeden Tag schließen sich mehr und mehr Protestierende an. Die weiße Rechtsprechung vor Ort versucht, die Demonstration zu verbieten, aber King und seine Leute lassen sich nicht beirren. Er wird verhaftet und für 8 Tage ins Gefängnis gesteckt. Als er wieder rauskommt, sind die Proteste noch lange nicht vorbei. Er bezieht jetzt auch Kinder und Jugendliche in seine friedlichen Demonstrationszüge mit ein. Die örtlichen Behörden reagieren überfordert, rassistisch und sauer. Für sie ist das alles eine einzige Provokation. Am Am 4. Mai sieht ganz Amerika die Bilder der Demonstrationen in der Zeitung. Wie Polizisten auf Demonstranten einknüppeln. Wie sie ihre Hunde auf einen schmächtigen Highschool-Studenten hetzen. Es sind schockierende Momente. Das Land ist entsetzt und Präsident Kennedy, zu dem King auch Kontakt hat, schickt einen Mittelsmann, der zwischen den Demonstranten und der Stadt vermitteln soll. Und der Plan geht auf. Am 10. Mai vereinbaren sie die Aufhebung vieler rassistischer Regelungen in Birmingham. Der friedliche Protest hat gewirkt. Einen Tag danach versuchen vermutlich Mitglieder des Ku Klux Klan einen Bombenanschlag auf das Hotel, in dem MLK wohnt. Der geht aber schief. Es ist 1963 und die People of Color in Amerika stehen auf, wollen sich nicht mehr gängeln lassen, wollen dieselben Rechte, wollen das, was auch den Weißen zusteht. Im Sommer 63 wird innerhalb von 4 Monaten in 196 Städten 841 Mal demonstriert. Es ist eine Massenbewegung. Und Martin Luther King will dafür sorgen, dass das auch jeder sieht und organisiert den Marsch auf Washington.
Ja, also Birmingham hat da sehr viel damit zu tun. In Birmingham waren Demonstrationen und die wurden dann eingedämmt mit drastischen Maßnahmen. Also Hunde wurden eingesetzt, Wasserwerfer wurden eingesetzt. Aber das Ganze hätte nicht zu dem ganzen Skandal und dieser Unruhe in der amerikanischen Gesellschaft gesorgt, wenn nicht die Medien die Bilder dafür gesorgt hätten. Die Medien waren wichtig. Ja. Also das muss man auch sagen, da war er jemand, der genau wusste, wie man in einem Medienzeitalter dann auch solche Dinge an die Öffentlichkeit bringt. Wenn keine Reporter da gewesen wären und keine Leute, die da die fotografieren und filmen, dann wäre das ein lokales Ereignis geblieben. Aber so wurde es im Fernsehen übertragen, die Bilder waren dann in der Zeitung. Und es war ein Schock für Amerika, dass so etwas möglich ist, dass Hunde losgelassen werden auf friedlich Demonstrierende, dass mit Wasserwerfern kleine Kinder über die Straße gespült wurden. Das war ein Schock für Amerika. Aber der Schock hat noch lange nicht zu politischen Entschlüssen geführt. Und da war die politische Ebene immer noch unbetroffen. Also waren immer noch Widerstände da. Und man wollte aus diesen Ereignissen, aus diesem Schock, den nochmal so verstärken, dass den Politikern in Washington gar nichts anderes mehr übrig blieb, als auch die nötigen politischen Konsequenzen zu ziehen. Und dazu sollte dieser Marsch in Washington da sein. Mhm. Man hat ja von Seiten der Weißen ja gedacht, es funktioniert nicht. Die große Gefahr war, dass es zu Gewalt kommt und dann die Bewegung wieder diskreditiert worden wäre. Aber es kam sehr viel mehr als erwartet. Es waren über 200.000 Leute da. Es ging friedlich ab. Es war ein großes Fest. Viele weiße populäre Show-Leute waren da, die sich dem angeschlossen hat. Und dann natürlich diese große Rede. Und letztendlich ist sein Plan dann aufgegangen. Es kam dann zu politischen Entschlüssen.
Und da in Washington vor 200.000 Menschen, da hält er dann nicht nur eine seiner, sondern vielleicht die berühmteste Rede aller Zeiten.
Er hat es ja so beschrieben, dass er im Hotel war und da hat er sich dann was notiert, was aufgeschrieben. Und jeder Redner, der da aufgetreten ist, hatte nur eine bestimmte Zeit und es war sehr wenige, ich glaube so 10, 11 Minuten oder was es war. Also hätte er nicht viel reden dürfen. Und es ist typisch Martin Luther King, dass er einfach die Gabe hatte, dann auch zu merken, was ankommt und was nicht und ob er die Leute berührt oder nicht. Und anfangs, als er die Sachen noch vorgelesen hat, hat er wirklich gemerkt, da kommt nichts rüber, da ist keine Resonanz da. Und hat dann sein Skript weggelegt und hat dann frei geredet. Aber entscheidend war dann, dass eine Freundin von ihm dann zugerufen hat von hinten, Mike, tell him about your dreams. Ja. Und dann hat er diesen Aufruf hat er aufgenommen und hat dann angefangen, von diesem Traum zu erzählen. Und auch typisch für ihn, seine Frau hieß es, hat immer gesagt, das Whooping, ja, wenn er abhebt, wenn man merkt, dass er wie in Trance redet. Und so hat er sich da auch in Trance geredet. Hat den Anschein gehabt, als ob ihm die Worte irgendwie zufliegen von oben. Und dann hat man auch gemerkt, wie dann diese Worte, die ja eigentlich, wenn man sie liest, gar nicht so spektakulär sind. Aber die Art, wie er gelesen hat und wie er die Leute erreicht hat, ist ein großes Phänomen. Und so hat sich diese Rede dann auch in das Gedächtnis eigentlich des 20. Jahrhunderts eingeschrieben. Ne?
Das waren und vor allem wurden bald übergroße Bilder. Martin Luther King ist jetzt ein Symbol für Freiheit. Doch das sorgt auch dafür, dass FBI-Chef Hoover ihn jetzt nochmal extra deutlich ins Visier nimmt.
Ins Visier gratuliert hat, wollten Sie natürlich sagen. Denn das FBI war, wie alle anderen, natürlich ganz begeistert von dieser Rede. So, und nun, liebe Hörer, bitte hören Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ich meine natürlich zu hören.
Ins Visier gratuliert? Was soll das denn bedeuten?
Was soll das denn bedeuten?
Ja?
Ja?
Machen Sie mich jetzt nur einfach nach? Ist das jetzt die neue Taktik?
Ist das jetzt Ihre Taktik?
Oh. Ich glaube, das FBI stellt jetzt auch Comedians ein, ne? Na gut, weiter im Text. Jetzt passieren zahlreiche Dinge gleichzeitig. Der Marsch auf Washington hat die Politik deutlich in Zugzwang gebracht. Präsident Kennedy ist grundsätzlich bereit, mit King Lösungen zu finden, aber er hat das Problem, dass er im Kongress auf viel Widerspruch trifft. Es ist ein Drahtseilakt für Kennedy, zwischen den verschiedenen Bedürfnissen zu vermitteln und gleichzeitig mit MLK zu verhandeln. Und dann passiert's. Am 22. November 1963 wird John F. Kennedy erschossen. Es ist ein Schock für die Bürgerrechtsbewegung, die in JFK sowas wie einen natürlichen Verbündeten gesehen hat. Sein Vertreter Lyndon B. Johnson übernimmt die Amtsgeschäfte und jetzt kommt die Überraschung. Johnson vertritt die gleichen Standpunkte wie JFK, ist vielleicht sogar noch ein bisschen pragmatischer in der Umsetzung. Und so wird mit einem Festakt am 2.7.1964 der Civil Rights Act verabschiedet, der die Rassentrennung in den ganzen USA aufhebt. Die Gouverneure von Mississippi und Alabama meinen zwar noch, das würden sie nicht anerkennen, aber nix da, keine Chance. Das Ding ist durch. Noch im selben Jahr wird Martin Luther King Jr. der Friedensnobelpreis verliehen. Und er reist sogar nach Ost-Berlin.
Er hat es vorgehabt, auch auf die andere Seite Berlin zu kommen, also jenseits der Mauer. Aber das hat man ihm verboten, weil es da am Tag zuvor hat es einen Zwischenfall gegeben. Da wollte ein Mann flüchten über die Mauer und ist dann angeschossen worden. Und darum dachte man, in dieser brenzligen Situation wäre es nicht geraten, jetzt darüber zu gehen. Es würde nur für politische Turbulenzen sorgen. Es war dann so, dass er trotzdem sich da ein Auto organisiert hat, einen Fahrer organisiert hat und dahin gefahren ist. Aber man hat ihm vorher seinen Pass abgenommen gehabt und dann hat er einfach nur seine Kreditkarte hergezeigt und der Soldat dort hat es akzeptiert. Und so ist er rübergekommen. Es war nichts vorbereitet, es war nichts organisiert, es musste alles so ad hoc geschehen. Und das haben dann Pfarrer dort übernommen, die haben den eingeladen in die Marienkirche, in die Sophienkirche und das alles war nur per Hörensagen, hat sich das dann rumgesprochen. Beide Kirchen waren voll, also man hatte erst gedacht, nur die eine Kirche. Und als man gesehen hat, wie viele Leute da gekommen sind, hat man dann auch eine zweite Veranstaltung in der Sophienkirche dann organisiert. Und es war eine große Sache. Also Martin Luther King, wie er da gesprochen hat, wie er über die Mauer gesprochen hat, wie er darüber gesprochen hat, dass Menschen auf beiden Seiten zueinander wollen und dass keine Mauer der Welt Menschen voneinander trennen kann und das Recht haben, auch zusammenzukommen. Wenn man den Leuten glauben darf, die später auch noch 89 danach die Revolution eingeleitet haben, waren das immer noch Nachwirkungen auch dieser Predigt. Das kann man natürlich jetzt nicht überbewerten, aber anscheinend ist da etwas, ein kleiner Same gelegt worden, der dann später aufgegangen ist.
Hat MLK jetzt nicht alles erreicht, was er erreichen wollte? Gesetze verabschieden ist das eine. Aber ob die dann auch überall, I'm looking at you South, ankommen und umgesetzt werden, steht auf einem anderen Blatt. Und so begibt sich auch Martin Luther King bald wieder in die Provinz, um dafür zu sorgen, dass die Gerechtigkeit auch in die hintersten Winkel des Landes dringt.
Etwas, wofür wir vom FBI auch sehr gut sorgen.
Ja, bestimmt. Meistens. Aber ihr habt halt auch Fehler gemacht und damit seid ihr nicht allein.
Also Fehler sind bei uns nicht vorgesehen. Wir machen alles nach bestem.
Ja, ist ja gut. Komm, ist eh Feierabend. Ich lade dich auf ein Bier ein.
Mich? Auf ein Bier? Wirklich?
Ja, wirklich. Geh doch schon mal vor, Agent Porter, und ich verabschiede mich hier noch schnell von den HörerInnen.
Okay, na gut. Ich warte schon mal draußen.
Okay, nächstes Mal reden wir drüber, wie Martin Luther Kings Protest weiterging. Und wie er ein brutales und jähes Ende fand. Außerdem will ich wissen, was MLK heute noch für eine Rolle spielt und habe mir einen Priester in die Sendung eingeladen. Ja, Agent Porter, ich komme ja schon.
Kill Royale ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Bokelberg. Mit weiteren Stimmen von Nils Bokelberg, Wenzel Burmeier und Bernie Meyer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royale wird produziert von Pool Artists.
Nabend, Tim.
Buonasera, David.
Mal wieder spät geworden.
Oh ja.
Kinder im Bett.
Kinder sind aber im Bett, ja.
Ja.
Frau
bei
auch.
Mir auch. Sehr schön. Das ist dann unsere Podcast-Zeit. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Erfolgsbuch aus deiner Feder. Du bist hier der Rennradfahrer und Experte von uns beiden.
Und du bist der absolute Laie.
Das hätte ich jetzt ein bisschen freundlicher formuliert, aber in der Sache korrekt.
So sind wir.
Die Kompaktkurbel unter den Podcasts gelingt uns meistens nicht mit langen Episodenzeiten, aber unsere HörerInnen wissen es zu schätzen. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, von dem inzwischen auch mit einem anderen Rennradwerk Spiegel-Bestseller-Autoren Tim Farin und meiner Wenigkeit
David Carsten.
Ja, genau.
Hört doch einfach mal rein, Leute.
Hört doch mal rein, Leute. Alter.
Ciao.